Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Spezialausgabe unseres Patienten-Podcasts Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten. Mein Name ist Markus Oppel und ich freue mich sehr, Sie als Moderator durch diese Folgen begleiten zu dürfen. Ich bin Pflegeberater und Sachverständiger, sitze im Norden Bayerns und engagiere mich bundesweit für den Umgang und die tatsächlichen Unterstützungen im Bereich seltenen Erkrankungen. Bei den Neuromyelitis Optica-Spektrum-Erkrankungen, kurz NMOSD, handelt es sich um seltene, schwerwiegende chronische Autoimmunerkrankungen des zentralen Nervensystems. Das bedeutet, dass das Immunsystem, das normalerweise für die Beseitigung von Viren und Bakterien zuständig ist, sich gegen körpereigene Strukturen richtet und diese angreift. Dadurch kommt es zu plötzlichen und unvorhersehbaren Schüben, die häufig schlecht abklingen und so das Leben der Betroffenen körperlich sowie auch psychisch enorm belasten. Im Rahmen dieser Podcast-Reihe möchten wir den Weg der Erkrankung und die Gefühlslage der Betroffenen in den Fokus stellen. In den letzten 4 Folgen habe ich mich mit NMOSD-Betroffenen über je einen der 4 Meilensteine, die ersten Symptome, der Weg zur Diagnose, die Diagnose selbst und die Therapie schon vertieft ausgetauscht. In der heutigen Spezialfolge möchte ich jetzt über das übergeordnete Thema meine Ziele sprechen. Und dafür habe ich heute gleich 2 besondere Gäste eingeladen, Frau und Herrn Fuchs. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Fuchs, Sie wurden 2021 zum ersten deutschen Botschafter der Patientenorganisation der Samaria Foundation ernannt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle erst einmal. Erzählen Sie uns doch zum Einstieg gerne kurz etwas über diese Stiftung und über die Beweggründe, Teil dieser Organisation sein zu dürfen.
Herzlichen Dank, dass ich hier an diesem Podcast teilnehmen darf. Und wie ich zur Samaria Foundation gekommen bin, eigentlich sehr direkt. Ich habe Samaira Ahmed in einem Online-Workshop kennengelernt und die sozialen Medien waren hier das verbindende Element zwischen uns und wir haben uns wirklich sehr gut verstanden. Und ich fand ihren Ansatz oder vielleicht auch die amerikanische Denkweise so passend für mich, indem man offen mit dieser Erkrankung umgeht. Nicht vielleicht so ein bisschen das Verständnis der älteren Generation, dass Menschen mit Einschränkungen, Menschen mit eher unsichtbaren Krankheiten eher im Hintergrund und zurückgezogen leben, sondern nein, dass man offen damit umgeht und dass man das Recht hat, an dieser Gesellschaft auch in so einer Situation teilzunehmen. Und Samaira ist für mich eine Person, die das so toll vorlebt und die mich wirklich dazu inspiriert hat, diese Arbeit für die Patienten wirklich zu starten. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass sie mich da gefragt hat. Und gleichzeitig hat mir der Beitrag auf ihrer Website Voices of NMOSD, also Stimmen von NMOSD, dazu gebracht, mal wirklich über meinen Krankheitsverlauf und meinen Weg mit der Krankheit nachzudenken.
Vielen Dank für diese ganz wichtigen Worte. Das ist ja ganz oft so, dass es irgendwann einen Stein des Anstoßes gibt, der dann dazu führt, dass man sich mit der Krankheit ja auseinandersetzt und vor allem auch anfängt, diese zu verarbeiten. Frau Fuchs, erinnern Sie sich denn noch an den Moment, als Sie beide dann von der Ernennung erfahren haben?
Also auch von mir ein Dankeschön, dass wir hier teilnehmen dürfen an dieser tollen Podcast-Reihe. Ich erinnere mich da noch ganz gut, es ist ja auch noch nicht so lange her, dass Matthias eben gefragt wurde, ob er Deutschlandbotschafter werden möchte. Ich war unglaublich stolz auf ihn, dass er, nachdem er noch nicht so lange auch aktiv sich eingesetzt hat in dem Bereich, so eine Chance auch bekommt, für so eine wirklich große und tolle Stiftung zu arbeiten. Ich war aber auf der anderen Seite auch ein bisschen ängstlich, weil es doch wieder ein neues Projekt ist, mehr Aufgaben, mehr Verantwortung, vielleicht auch Stress. Ich konnte mir es noch nicht so ganz vorstellen, was da alles mit sich kommt mit dieser Aufgabe. Aber wie alles andere haben wir es zusammen besprochen und sind das Schritt für Schritt angegangen. Und ich glaube, Matthias hat da schon einen sehr, sehr großen Impact gestartet.
Das können wir auf jeden Fall so unterschreiben. Und ich würde aber gerne jetzt hier an dieser Stelle erstmal mit der ersten Frage beginnen. Und zwar würde ich gerne mit Ihnen, Herr Fuchs, einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass mit Ihrem Körper etwas nicht stimmt? Wie haben sich denn die NMOSD-Symptome anfänglich bei Ihnen gezeigt?
Bei mir war der Anfang eigentlich sehr signifikant, denn wir waren im Urlaub in den USA, in New York City, und im Flugzeug habe ich schon gemerkt, dass am Auge irgendwas zwickt. Und in der Nacht, als dann diese grellen Lichter wirklich am Times Square waren, da habe ich es vor Schmerzen im linken Auge einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste wirklich die Hand vor mein linkes Auge legen, sodass kein Licht mehr drankommt, weil es wirklich so wehgetan hat. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich mit den Symptomen dieser Krankheit in Kontakt kam. Also es war wirklich am Tag vor Thanksgiving 2010. Da kann man wirklich den Pflock an der Stelle in die Erde klopfen.
Ja, Wahnsinn, dass Sie das tatsächlich so definieren und so kenntlich machen können. Das können auch nicht alle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man so ja auch den Anfang seiner Reise als Patient mit NMOSD ja auch klar festlegen kann. Wie erging es Ihnen denn im weiteren Verlauf? Wie lange hat es vor allem gedauert, bis die NMOSD bei Ihnen diagnostiziert wurde? Und wie wurde die Diagnose denn gefestigt? Denn hier haben wir schon tatsächlich sehr langwierige Geschichten von anderen Betroffenen hören müssen. Wie war es bei Ihnen?
Also 2010 war mein erster Weg zurück in München mal zum Augenarzt. Natürlich, wenn man was am Auge hat und man hat noch keine Erfahrung mit Autoimmunerkrankungen, geht man zu dem Arzt, der dieses entsprechende Körperteil behandelt. Und da hatte ich das erste Mal Glück, nämlich, dass der Augenarzt mich zu einem Neurologen geschickt hat. Und dass er mich zu einem Neurologen geschickt hat, der von solchen Autoimmunerkrankungen schon gehört hat. Denn er hat gerade erst seine Praxis aufgemacht und ist quasi aus dem Klinikum Großhadern vorher erst ausgeschieden und war also sehr tief in diesen neuroimmunologischen Themen drin. Leider hat sogar der Superneurologe 2010 nichts gefunden an mir. Also das MRT war in Ordnung, Lumbalpunktion war in Ordnung, Blutwerte waren alle in Ordnung. Und durch eine Cortison-Stoßtherapie habe ich meine Augenfunktion wieder zurückbekommen. Und dann war eigentlich erstmal Ruhe bis so Mitte 2012, wo ich dann wirklich beim Wandern gemerkt habe, dass ich über alles stolpere, dass wirklich jeder kleinste Stein für mich schon eine Stolperfalle wird und dass ich nicht mehr nach unten schauen kann, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Und da ging dann eigentlich der Weg zur NMOSD-Diagnose nochmal richtig los. Wieder mit den gleichen Untersuchungen, also Blutwerte, Lumbalpunktion, MRT. Und man muss dazu sagen, ich bin seronegativer NMOSD-Patient. Also ich habe keine Aquaporin-4-Antikörper. Aber ich habe eine deutlich erkennbare langstreckige Läsion in der Hals- und Brustwirbelsäule, was man dann eben auf dem MRT wirklich gut erkannt hat. Und daran hat dann mein Neurologe eben nach, sagen wir mal, verschiedenen Zwischenstadien der Diagnose, also je nachdem, welche Ergebnisse man gerade ausgewertet hatte, kam dann immer so eine bisschen andere Diagnose raus. Aber am Ende war dann wirklich gestanden NMOSD als Diagnose. Und man muss dann dazu sagen, 2012 hatte ich dann wirklich innerhalb von 6 Monaten diese Diagnose.
Das ist tatsächlich ein relativ überschaubarer Zeitraum. Der fühlt sich zwar als Betroffener sicherlich sehr viel länger an, aber da kann man ja ehrlich Ihre Einschätzung teilen. Glück auch mit dem ersten Neurologen und tatsächlich auch Glück insgesamt mit der ärztlichen Versorgung gehabt. Jetzt tatsächlich hier gleich anknüpfend die Frage an Sie, Frau Fuchs, wie war es denn für Sie, als Ihr Mann die Diagnose bekommen hat? Hatten Sie schon mal von der NMOSD gehört? Gerade beim ersten Mal wäre das natürlich spannend. Und wie sind Sie mit der Diagnose umgegangen? War Dr. Google Ihr bester Freund oder?
Also ich hatte vorher noch nichts von NMOSD gehört. Und Dr. Google war, glaube ich, mein größter Feind in dieser Zeit. Es gab wenig bis gar keine Informationen. Und die Informationen, die man gefunden hat, hätte man am liebsten nicht gefunden. Um das wirklich klar zu sagen. Also es war 2012 wirklich schwierig für Menschen ohne medizinische Ausbildung irgendwelche Informationen zu finden. Und daher war es für uns relativ schwer, da so ein bisschen reinzukommen. Auch weil Matthias hat ja gerade gesagt, er kam gefühlt von jeder Untersuchung mit einer anderen Diagnose nach Hause. Und jedes Mal hat man geschaut, was bedeutet das jetzt? Mal war es MS, mal war es Lupus, dann war es Leukämie. Und jedes Mal hat man gedacht, okay, ich nehme die vorhergehende Diagnose, die hört sich nicht so beängstigend an. Und irgendwann stand es fest, ja, es ist NMOSD. Und so der erste Gedanke so, okay, und was bedeutet das jetzt wieder für uns? Wo kriege ich jetzt Informationen her? Und dann haben wir uns da schlau gemacht und versucht, da rauszufinden, was das für uns bedeutet. Und wir hatten ja eben Glück, dass wir einen guten Neurologen hatten oder Matthias einen guten Neurologen hatten, der auch mich mit einbezogen hat. Also ich durfte auch mit zu den Untersuchungen und zu den Gesprächen und durfte da auch ganz offen Fragen stellen. Und er hat es uns dann verständlich in Häppchen präsentiert.
Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Diagnose liegt vor. Dann geht's auf der Suche nach der passenden Therapie. Sie hatten schon erwähnt, für die akuten Beschwerden gibt's dann Cortison-Stoßtherapie. Aber es gibt ja noch mehr. Wie ging's nach der Diagnose für Sie weiter, Herr Fuchs, mit den Therapien? Was ist dann passiert?
Es war ziemlich schnell klar, dass wohl die wirksamste Therapie eine Antikörpertherapie ist. Da leider meine Krankenkasse an der Stelle nicht so ganz mitgespielt hat und meine Diagnose lange Zeit angezweifelt hat, konnte ich also eine Antikörpertherapie nicht machen. Es hat wirklich 4,5 Jahre gedauert, bis ich vom Sozialgericht Recht bekam und dann die Kostenübernahme durch die Krankenkasse endlich bewilligt war. In der Zwischenzeit habe ich andere Medikamente ausprobiert, die mehr oder minder schwere Nebenwirkungen auch hatten, aber die Schübe nicht wirkungsvoll verhindert haben. Dazu kam natürlich die Behandlung der Symptome, wie Fußheberschwäche, Hüftbeuger, Parese und solche Geschichten. Da musste ich auch viel ausprobieren, bis ich das richtige Medikament in der richtigen Dosis gefunden hatte.
Frau Fuchs, wie haben Sie die Suche nach der richtigen Therapie oder in Ihrem Fall sogar viel wichtiger den Kampf um die richtige Therapie wahrgenommen? Wie fühlt man sich als Angehöriger, wenn man wirklich hier jahrelang streiten und kämpfen muss, um Hilfe zu bekommen?
Hilflos. Das ist das erste Wort, was mir dazu einfällt, weil man als Angehöriger kaum Chancen hat, überhaupt was zu machen. Also man hat, also wir jetzt schon ein bisschen in Bezug zum Neurologen, aber man hat nicht den direkten Kontakt zu Neurologen, man hat nicht den direkten Draht zur Krankenkasse, das läuft ja alles über den Betroffenen. Und als Angehöriger sitzt man ein bisschen hilflos daneben und versucht, eine Stütze zu sein. Aber auch das ist in der Zeit einfach sehr schwierig, weil man auch selbst als Angehöriger alleingelassen wird. Weil es wird sich dann viel um den Patienten vielleicht noch gekümmert, aber um den Angehörigen gar nicht. Und gerade diese Zeit empfinde ich als sehr anstrengend, weil es eben sehr frustrierend war, lange Zeit. Das muss man ganz klar sagen, ja.
Und tatsächlich finde ich es an der Stelle noch wichtig zu sagen für die anderen Betroffenen, die Situation im Verordnen und Genehmigen hat sich leider nicht vollständig geändert. Also es gibt immer wieder Ablehnungen und man muss auch heute noch kämpfen. Jetzt würde mich persönlich noch interessieren, haben Sie den Kampf alleine ausgefochten vor Gericht oder haben Sie sich vom Anwalt vertreten lassen, vom Fachanwalt für Sozialrecht?
Ich habe mir Hilfe bei einem Sozialverband gesucht.
Sehr gut.
Die das für mich übernommen haben.
Jetzt gehen wir mal aus der Vergangenheit ein Stück weiter und gucken auf heute. Wie zeigt sich die NMOSD bei Ihnen hauptsächlich, Herr Fuchs? Was ist das Hauptsymptom, mit dem Sie im Alltag ja belastet sind?
Also das offensichtlichste Symptom ist bei mir die Hüftbeugerparese, also dass ich nicht mehr anständig gehen kann. Und seit fast 4 Jahren verwende ich also auch einen Rollstuhl. Und es ist halt nach außen einfach das deutlichste Zeichen, dass ich eben eine Erkrankung habe. Was bei mir noch dazu kommt, ist das sogenannte Fatigue-Syndrom, also wirklich diese ganz starke Erschöpfung, die wirklich sehr, sehr plötzlich auftritt. Also für Außenstehende vielleicht zu erklären, dass einem wirklich jemand den Stecker zieht. Ja, also nicht, man merkt nicht, dass man schleichend müde wird oder dass schleichend die Kraft weg ist, sondern es ist plötzlich weg. Und es ist auch nicht für 5 Minuten weg, sondern man kann einfach nicht sagen, wie lang es weg ist. Und ich glaube, das sind so die Faktoren, die die größte Einschränkung für mich darstellen.
Vielen Dank. Frau Fuchs, wie wirken sich denn die beiden Hauptsymptome auf Ihr Leben aus? Herr Fuchs, Sie sind ja ein junger Mann, Sie können den Rollstuhl vermutlich selbst bedienen. Das heißt, Sie werden ihn nicht schieben müssen, was man jetzt ja dann klassisch als sorgende und pflegende Angehörige wahrscheinlich im höheren Alter machen müsste. Aber wie wirkt sich es bei Ihnen als Caregiverin, als diejenige, die sich kümmert, aus?
Also die Symptome wirken sich eigentlich auf alle Bereiche in unserem Leben aus. Matthias kann zum Glück noch in der Wohnung ohne Rollstuhl sich bewegen. Das heißt, wir mussten nicht umziehen. Wir haben auch eine Wohnung, in der wir langfristig leben können, weil wir einen Aufzug haben zum Glück. Es wirkt sich einfach sehr, sehr deutlich aus. Gerade dieses Thema Fatigue. Planen ist schwierig. Man kann jetzt natürlich sich tolle Sachen fürs Wochenende vornehmen. Man kann sich verabreden. Aber wenn Freitagabend der Akku bei Matthias leer ist, kann es sein, dass er Samstag 18, 19, 20 Stunden durchschläft. Und dann war es das mit den Plänen, die man hatte für den Tag. Unser Freundeskreis ist davon betroffen. Er hat sich verändert. Wir haben Freunde verloren, die damit nicht umgehen konnten. Aber, und das freut mich ganz arg, das möchte ich auch hier ganz arg betonen, wir haben einen sehr kleinen Freundeskreis, aber auf den können wir uns 100% nicht verlassen. Also die sind für uns da, die unterstützen uns, die, ich möchte jetzt nicht mal sagen, die akzeptieren das, die leben damit einfach. Für die ist es überhaupt kein Thema, dass Matthias diese Einschränkungen hat. Ein befreundetes Ehepaar hat gebaut, die haben sogar angerufen, hey Matthias, wie ist die Rollstuhlbreite, wir brauchen das für die Türen und für den Garten, dass du eben weiterhin an unseren Alltag teilnehmen kannst. Also da sind wir wirklich sehr stolz darauf, das sagen zu können, dass wir einfach so einen Freundeskreis haben. Und auch jetzt zum Beispiel unsere große Leidenschaft ist das Reisen. Da spielt es natürlich auch eine große Rolle. Man kann fast alles weiterhin machen, aber es bedarf einen sehr großen Planungsaufwand. Und man muss einfach schauen, ist es denn möglich? Kann er das machen? Man kann nicht mehr billig wie möglich fliegen oder reisen. Man muss einfach gucken, man muss das annehmen, was angeboten wird. Aber ansonsten versuchen wir das einfach anzunehmen. Wir können es ja auch nicht ändern.
Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Jetzt haben wir einiges aus dem medizinisch-pflegerischen Blickwinkel beleuchtet. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter nach oben und gucken über das alle Meilensteine umspannende Thema meine Ziele. Herr Fuchs, was war das erste Ziel, das Sie sich damals nach der Diagnose NMOSD gesetzt haben?
Ich glaube, direkt nach der Diagnose habe ich mir erstmal gar kein Ziel gesetzt. Ich bin lange Zeit damit sehr, wie nennt man denn das, sehr schlampig umgegangen, mit mir nicht sorgsam genug umgegangen und habe erst sehr viel später gemerkt, was es bedarf, um so zu leben, dass ich mit dieser Krankheit zurechtkomme. Und ich glaube, dass mein erstes Ziel, das ich dann gefunden habe nach dieser langen Zeit, war, dass es jetzt bedeutet, glücklich in diesem Leben zu sein. Beziehungsweise, das hat ein Freund von mir beim Kaffee mal zu mir gesagt. Matthias, wir haben doch alles erreicht hier. Ja? Was wollen wir denn noch mehr? Und jetzt kommt es wirklich drauf an, happy zu sein. Ja? Und ich glaube, das war so der Gedanke, der mich dann auch wieder so ein bisschen nach oben gebracht hat. Und aus dem entwickelt sich dann so viel. Ja? Und wenn man dann eben drauf achtet, was tut mir denn wirklich gut, dann entwickeln sich da automatisch Perspektiven und Ziele mit einem ganz neuen Horizont. Und ich könnte jetzt nicht sagen, mein Ziel ist jetzt das und das in 5 Jahren zu sein oder mein Ziel ist es, wieder gehen zu können, sondern mein Ziel ist es, morgens mit einem Lächeln einfach aufzustehen und sagen, hey, packen wir es wieder an. Ja? Und ich glaube, durch die Situation, in der wir auch sind, die eigentlich sehr komfortabel ist, haben wir so viele Möglichkeiten, wirklich das aktiv uns so zu gestalten, wie wir das gerne wollen.
Das ist wahnsinnig tolle Worte. Da können ganz viele Betroffene was mit anfangen. Sie haben schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass das nicht rein aus der Ratio raus sich entwickelt, aus dem Verstand, sondern viel mit Gefühlen zu tun hat, dass man viele Gefühle annehmen muss, dass sich da auch was erarbeitet, dass man da auch immer weiter daran arbeiten muss, an seiner Achtsamkeit, an seiner Zeit für sich. Wie wichtig schätzen Sie es denn ein, wäre es denn, Gefühle sichtbar machen zu können? Und wir kennen ja ein Instrument, die Gefühlskurve. Die haben Sie ja auch mitentwickeln dürfen bei Alexion. Das ist ja ein ganz wichtiges Instrument geworden. Mit dem arbeite ich tatsächlich auch. Ich finde es sehr eindrucksvoll. Aber wie schätzen Sie es denn ein als jetzt langjähriger NMOSD-Patient? Glauben Sie, am Anfang könnte man sich auf die Gefühlskurve so einlassen oder kommt das erst mit der Zeit?
Ich meine, die Reise an sich wird ja immer vom Patienten selbst bestimmt. Also ich habe jetzt schon einen sehr langen Weg hinter mir. Aber es gibt auch Patienten, die wie ich 2010, 2011 in so einem Schwebezustand sind, wo man noch nicht weiß, schlummert da was in mir, bricht da was aus in mir, wo eine sehr große Unsicherheit herrscht. Die können natürlich diese Kurve nur ein ganz kleines Stück malen. Ich finde es aber sehr schön, dass gerade die Stimmen der anderen Patienten, die vielleicht gerade am nächsten Schritt sind oder am übernächsten, da beitragen, den Patienten die Ängste zu nehmen. Die haben vielleicht diese schlimmen Quellen bei Dr. Google gelesen, ja, dass die Lebenserwartung so kurz ist, dass man mit starken Behinderungen rechnen muss. Aber diese Informationen, die sind halt sehr alt. Ja? Mhm. Und jeder Patient hat eine andere Erfahrung gemacht und jeder Patient hat sein Leben in seiner Weise gestaltet. Deswegen ist es so wichtig, mit diesen emotionalen Geschichten so achtsam umzugehen. Und ich bin mittlerweile sogar der Meinung, dass das den gleichen Stellenwert hat wie eine Therapie für den Körper. Der Neurologe begleitet einen nur bis zu einem gewissen Punkt. Für den Neurologen ist mit der Diagnosestellung und der Therapie eigentlich sein Prozess abgeschlossen. Weiter kann er uns nicht an die Hand nehmen. Und alles andere hängt von dem Patienten selber ab. Dort muss der Patient sich sein Netzwerk aufbauen. Dort muss der Patient sich Informationen suchen, was in der Situation denn gut für mich ist. Ist es eine Physiotherapie? Ist es ein Reha-Sport? Ist es vielleicht wirklich eine psychologische Behandlung auch? Und das sich alles zu erschließen, das ist so wichtig, so schwierig und wird eigentlich fast nicht begleitet durch das medizinische Fachpersonal.
Vielen Dank, das ist so wahnsinnig wertvoll. Und letzten Endes, liebe Frau Fuchs, ich möchte nochmal zu Ihnen kommen, müssen die Angehörigen da viel auffangen? Müssen die Angehörigen hier ja mit beachtet werden, was dann noch seltener passiert als die Umgänge mit den Betroffenen selbst? Gab es etwas, was Ihnen damals geholfen hat, Frau Fuchs, was Sie jetzt auch rückblickend anderen Angehörigen raten oder empfehlen würden?
Also mir hat ganz arg das Gespräch mit dem Neurologen geholfen, muss ich ganz klar sagen. Was ich mir damals gewünscht hätte, wären die Informationsbroschüren, Quellen, die es jetzt gibt seit ein paar Jahren. Die sind nämlich richtig gut und leicht verständlich und leicht zugänglich für alle. Das hätte ich mir wirklich gewünscht. Was ich jedem als Rat mitgeben kann, es, frühzeitig professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und das zu suchen. Man hat das Recht drauf, das ist die eine Seite, und es tut einem auch sehr gut. Also sowohl dem Angehörigen als auch den Patienten. Ein ganz kleiner Exkurs dazu. Ich habe Matthias ganz oft gesagt, es ist okay, dass es dir schlecht geht und alles Mögliche. Das habe ich ihm Tag für Tag gesagt. Und als er das erste Mal vom Psychologen nach Hause kam, sagte er, boah, mir geht's so gut. Sag ich, warum? Ja, die hat gesagt, es ist völlig okay, dass es mir schlecht geht. Und ich dachte mir so, hey, wie oft habe ich dir das denn schon gesagt? Ja. Und das ist einfach so wichtig, das in Anspruch zu nehmen, da einfach mit einer fremden Person drüber zu reden, die auch ein bisschen die Distanz hat und die das ganz anders bewerten kann. Das kann natürlich auch eine sehr vertraute Person sein, was mir damals erstmal schwer gefallen ist, mit wirklich engen Freunden darüber zu reden. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also mir das mit fremden Personen einfach ein bisschen besser oder mehr gut getan. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist sich selbst als Caregiver Raum geben und auch dem Patienten Raum geben, dass er das für sich auch verarbeiten kann. Und für mich als Caregiver den Raum nehmen, weil es gibt noch so viel anderes als diese Blase NMOSD. Mhm. Und man muss sich da, glaube ich, manchmal ein bisschen rausnehmen, um dann wieder einen klaren Kopf zu haben, um dann auch wieder ja stark zu sein, um das Ganze wieder anzugehen und von neuem Mut zu schaffen und zu fassen, diese Reise auch weiter zu gehen und das Ganze auch auszuhalten, weil am Anfang ist es wirklich nicht so einfach.
Wow, ja, also das sind Tipps, die kann man auch als Berater, der in den Settings der Patienten relativ früh in der Reise eigentlich zur Tür reinkommen kann. Auch da gibt es einen Anspruch drauf. Ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich hier ähnliche oder sogar gleiche Empfehlungen geben und geben sollten? Ja, jetzt würde ich gerne zum Abschluss noch wissen, ob Sie beide nicht doch irgendein aktuelles Ziel haben, was Ihnen gerade so noch vor den Augen schwebt, was Sie sich noch vorstellen können. Vielleicht möchten Sie anfangen, Herr Fuchs, und dann kann Ihre Gattin dann gleich danach fortfahren.
Mir kommt es wirklich drauf an, dieses Happy Sein, dieses glücklich zu sein im Alltag. Man schafft es nicht immer, aber dass das einfach das Hauptziel, das Hauptaugenmerk, der Hauptfokus sein soll, sein Leben so zu gestalten, dass man glücklich ist. Und dazu gehört einfach, den Fokus aufs eigene Wohlbefinden zu legen. Ob das jetzt Stressreduzierung im beruflichen Bereich ist, ob das Achtsamkeit mit sich selber ist, seine Therapien zuverlässig wahrzunehmen, sich in der Physiotherapie vielleicht mehr anzustrengen, vielleicht auch mal neue Sachen auszuprobieren, Ernährung umzustellen, vielleicht auch geistige Methoden wie Meditation auszuprobieren und einfach wieder mehr Ruhe in sich selber zu finden. Das sind alles solche Sachen, die führen zu diesem Ziel einfach hin. Und ich glaube, einfach achtsam und nachhaltig mit sich selber umzugehen, ist der beste Weg, der zu so einem glücklichen Alltag führt.
Ja, das ist schwierig, da noch vieles hinzuzufügen. Also das Thema glücklich sein, das steht bei uns wirklich ganz, ganz oben. Wir haben häufig früher gesagt, das machen wir irgendwann, dass wenn wir mal Zeit haben, wenn wir genug Geld haben, wenn, keine Ahnung, dann machen wir das. Das haben wir komplett rausgestrichen aus unserem Leben. Also nicht hundertprozentig, aber zu einem sehr hohen Anteil. Wenn wir was wollen, wenn wir ein Bedürfnis danach haben, dann machen wir das einfach. Oder wir versuchen es zu realisieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch auszeichnet und der uns auch viel Stabilität gegeben hat, weil wir so bewusst auch Auszeiten zum Beispiel schaffen. Wir nehmen uns bewusst Zeit mit Menschen, Freunden, die uns einfach gut tun. Also so diese ganzen Glückskeks-Momente. Nimm dir Zeit mit Freunden, die dir gut tun. Achte auf dich selbst. Es ist völlig okay, wenn es dir einen Tag nicht gut geht. Akzeptier es einfach, weil je mehr du dagegen ankämpfst, umso schlimmer wird es. Lass es einfach zu, sowohl als Patient als auch als Caregiver. Wenn es mir nicht gut geht, dann hilft es ja auch nichts, wenn ich irgendwie das erzwingen möchte. Nein, ich muss dann einfach gucken, dass ich wieder da rauskomme, nachdem ich mir die Ruhe genommen habe. Und so ein gemeinsames Ziel, weswegen wir auch in diesem Podcast teilnehmen, ist einfach dieses Bewusstsein für diese Krankheit schaffen, dass nicht jeder diese negativen Erfahrungen mitmacht, die wir hatten und von denen wir leider auch schon von vielen anderen Patienten gehört haben. Also es ist wirklich teilweise erschreckend, was andere Patienten da auch noch mitmachen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Ziel von uns beiden.
Genau, diese Aufmerksamkeit zu schaffen. Es gibt hier eine seltene Erkrankung. Bitte schaut mal, wenn die und die Symptome da sind, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Deswegen ist halt auch das Zebra das Symboltier der seltenen Erkrankungen. Mhm. Weil man hört sich's an wie ein Pferd, aber es ist was ganz anderes. Und ich meine, wenn nur ein Patient dadurch nicht das durchmachen muss, was mir passiert ist, ja, dann ist ja schon einem Menschen wieder geholfen. Ja.
Schöneren Schluss kann man sich nicht wünschen. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie sich hier geöffnet haben und doch auch Ihre Reise beschrieben haben und uns an Ihren Zielen teilhaben ließen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's schon wieder. Ich bin ganz beseelt und ich würde mich freuen, wenn es Ihnen genauso geht, wenn Sie diese Folge hören. Falls Sie die vorherigen Folgen noch nicht gehört haben, hören Sie die gerne nach. Es sind viele Momente in den Folgen, die sicherlich für Ihren Weg mit oder die Begleitung von Menschen mit der NMOSD sehr wertvoll sein werden. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne ein Like da, drücken Sie auf Gefällt mir, folgen Sie uns, abonnieren Sie uns und teilen Sie den Podcast, denn das hat das Ehepaar Fuchs gerade so schön zum Abschluss gesagt. Wir brauchen Awareness, wir brauchen Aufmerksamkeit für seltene Erkrankungen, für die NMOSD und das können wir hier zusammen schaffen. Ich freue mich auf die nächste Folge und wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk NMOSD. Der Podcast für Patienten.